Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen zum Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Ich bin wieder euer Michael und heute haben wir einen speziellen Gast. Diese Show wird in Deutsch und Englisch sein, also nicht wundern. Unser Gast ist Scott Gielen. Hallo Scott.
Hi there, how are you?
I'm fine, how are you?
I'm good, thank you. As good as you can be in this very strange time.
Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Äußerungen von Scott Gielen, bei dem ich mich sehr freue, dass er sich die Zeit genommen hat, in unserem Podcast dabei zu sein, ein bisschen versuche zu übersetzen und dann auch noch ein paar Sachen dazu zu ergänzen, meine Meinung dazu zu sagen, ob ich die Meinung von Scott teile oder nicht. Und dann wollen wir auch mal anfangen.
Okay, Scott, tell us a bit about yourself. Erzähl uns ein bisschen über dich.
So I'm a law student in the UK at the moment. And I, on the side of that, when I'm not studying, which isn't as often as I probably should be, I write about the 49ers and also soccer, so the real football.
Ja, als erstes fragt Wandi einmal bei Scott nach, wie es ihm geht, entgegnet dann, dass es aufgrund der aktuellen Situation alles ein bisschen seltsam ist. Sehr sympathisch ist dann die Wahl seines Studiums. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch Jura studiere, so wie Scott es tut. Er sagt dann auch, dass er es ja nicht so ganz ernst nimmt, beziehungsweise gar nicht so viel studiert, wie er studieren sollte und dass er hauptsächlich derzeit über die 49ers schreibt. Ich glaube, er ist auch bei Niners Nation aktiv, macht da so Film-Reviews. Könnt ihr auch mal reinschauen, ist sehr, sehr interessant. Und eine kleine Anspielung kann er sich dann auch nicht verkneifen als Engländer. Man hört es ja auch an der Aussprache. The real football, soccer. Ich denke, da hat er doch immer noch eine gewisse Priorisierung, die er im Kopf vorgenommen hat.
I see. So how did you become a 49ers fan?
So it was a Bleacher Report article that I read. And as I'm a Liverpool football fan, it suggested that as I'm a Liverpool football fan, I should support the 49ers, given their similar sort of historical trajectories. The 49ers having been historically good in the same way as Liverpool and then dropped off a little bit. And then and now, obviously, both teams are now picking up, so the trajectories seem to be similar once again.
Ja, auf die Frage dann, wie er 49ers-Fan geworden ist, sagt er dann, dass es über einen Bleacher Report kam, dass dann wahrscheinlich verschiedene Artikel vorgeschlagen wurden. Und man hört raus, er ist Liverpool-Fan. Und über die gewissen Parallelen, die dann zwischen den 49ers und dem FC Liverpool bestehen, ist er dann auf die 49ers aufmerksam geworden. Eben, dass man früher eine glorreiche Vergangenheit hatte, ebenso wie die 49ers. Das ist so die erste Parallele, dass man dann so ein kleines Tief hatte, was die 49ers ja in den letzten Jahren auch durchgemacht haben und dann jetzt eben in der jüngsten, also allerjüngsten Vergangenheit wieder doch auf den Erfolgszug aufgesprungen ist. Das gilt ja sowohl für Liverpool als auch für die 49ers, obwohl es ja leider in diesem Jahr noch nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat.
How did you become a 49ers writer?
And so the writer side was just, I think I was interested in becoming a sports journalist when I was at university, and I was basically told if you want to be a sports journalist, the best thing you can do is write essentially as much as you can, get a platform. And I was lucky enough to, I just put a post on Niners Nation actually in the fan post section, and it was proved to be quite popular, and it ended up on the main site. And then the boss of Niners Nation, Fuchs, reached out to me and asked if I wanted to write a little bit more often, and I took him up on the offer, and it's been going well ever since.
Ja, dann darauf angesprochen, wie er dazu gekommen ist, auch über die 49ers zu schreiben, eben bei Niners Nation, hatte ich ja eben schon erwähnt. Darauf geht er etwas näher ein, wie es dazu kam. Es hat damit angefangen, dass er einfach viel, viel, viel geschrieben hat über Football und dann erst in die Fansection von Niners Nation geraten ist, beziehungsweise da dann einen Artikel veröffentlichen durfte unter seinem eigenen Namen, was dann sehr, sehr gut angekommen ist, woraufhin dann die offiziellen, sage ich mal, von NinersNation.com auf ihn zugegangen sind, dass er da auch ja, ins feste Team, sage ich mal, mit aufgenommen wird. Ja, das Angebot hat er dann angenommen und seitdem ist er da aktiv und es läuft sehr, sehr gut in seinen Worten.
Scott, last season was almost a full success. We were only 10 minutes short. Letzte Saison war überragend, am Ende fehlten 10 Minuten. What went wrong in those 10 minutes? Was lief in diesen 10 Minuten schief?
I think they just weren't clinical enough. I think they had the Chiefs over the barrel in Q3. I think that's one thing that's kind of been ignored, is that the defense was holding pretty firm, and I didn't think the 49ers offense were quite effective enough when the Chiefs defense was struggling to contain them and didn't take advantage of their opportunities in the third quarter. And then you roll into the fourth quarter and the offense was completely stymied. I thought there were some poor reads from Garoppolo, some poor throws. Generally, I think, you know, not ununderstandably, guys tightened up when the lights were brightest. People made some poor decisions. And then obviously on the defensive side of the football, the one big play, Wasp, the extra long drop by Mahomes ensured that the pass rush didn't get home, and there was a coverage bust on the 49ers right side. Emmanuel Mosley just didn't quite drop into his zone properly. And it allowed the Chiefs to get Tyreek Hill one-on-one with Jimmy Ward in space, which, you know, Jimmy Ward's been excellent, or was excellent last season. But the reality is, when you're one-on-one in space against Tyreek Hill with a two-way go, that's curtains. And then after that, I think the Chiefs had the momentum. People talk about momentum, whether it's real or not, but I think the 49ers certainly were low on confidence. The offense was continuing to fail to execute, and then the Chiefs offense sort of had their tails up and drove down and won the game.
Ja, ich glaube, man hört auch in Scotts Stimme, dass es bis heute nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist, wie da so die letzten 10 Minuten, wie Wandy sie nannte, vorübergegangen sind oder wie auch immer das dann geendet ist, wissen wir ja alle. Ich finde seine Einschätzung ganz interessant, und zwar sagt er, dass es dass man die Chiefs quasi schon geschlagen hatte, ja, dass man sie eigentlich schon in den Seilen hatte, aber dann es nicht geschafft hat, den Sieg eben übers Ziel zu bringen. Er sagt, dass es für ihn eher an der Offense lag als an der Defense, vor allem im dritten Quarter, wo die Chiefs-Defense nicht so gut funktioniert hat, hätte man da mehr Kapital draus schlagen müssen, mehr Punkte aufs Board bringen müssen. Er sagt dann auch, dass vor allem dann von Garoppolo ein paar schwache Reads dabei waren, dass schlechte Entscheidungen getroffen worden sind, poor decisions, nicht nur von Garoppolo, sondern auch, ich glaube, das war auch ein bisschen auf Kyle Shanahan und auf das Playcalling bezogen. Und da haben wir, glaube ich, schon ausreichend drüber geredet. Und dann eben das Big Play auf Tyreek Hill von Patrick Mahomes bei dem umstrittenen dritten Versuch und 15 Yards zu gehen, wo er dann sagt, dass Emmanuel Mosley da eben nicht richtig in seine Zone gedroppt ist, und Jimmy Ward dann eben 1 gegen 1 mit Tyreek Hill spielen musste, was dann eben nie eine gute Idee ist. Er sagt dann noch, dass Jimmy Ward zwar eine fantastische Saison gespielt hat, aber eben, in einem 1 gegen 1 mit Tyreek Hill kannst du eigentlich nur schlecht aussehen. Das sah er dann leider auch. Und dann war es eben so, dass die 49ers weiter nicht in der Offense die Schwächen der Chiefs aufdecken konnten, die laut seinen Aussagen offensichtlich da waren, dass dann das Momentum, wenn es ein Momentum gibt, das zweifelt er so ein bisschen an, auf Seiten der Chiefs war, und die dann eben das Spiel über die Zeit gebracht haben und zu unserem Leidwesen gewonnen haben.
Yeah, can you give me the reasons for our success in the last season? Kannst du mir die Gründe einmal zusammenfassen für unseren Erfolg?
I think that sort of the team really found its identity. It was the third year of the rebuild. The signings and draft picks started to kind of complement each other very well. Kyle Shanahan's system was obviously, I think, functioning kind of at a very, very high level, despite the fact that perhaps the talent level on offense wasn't as good as it could have been, which I'm sure we'll talk about when we talk about the draft as it's coming up. And then obviously the big thing was that the offense, having been pretty effective for the first two seasons, then stepping up, and then the defense went from being quite a poor unit and being fairly inconsistent to being one of the best units in the NFL. And that was primarily the pass rush being very impressive. And I think also the likes of Fred Warner took a step, and then the safety pairing of Tart and Ward, especially Tart when he was in there, and showing that there weren't too many coverage busts on the back end, and kind of perhaps covering slightly for the lack of quality at one cornerback position, and the pass rush and the communication coming from the middle of the field, Warner, Tart, that group helping to make the 49ers defense into one of the best in the NFL.
Ja, für den Erfolg der 49ers nennt Scott dann mehrere Gründe, die ihm aufgefallen sind bzw. wichtig waren, dass einfach das Team an sich ja eine gewisse Identität gefunden hat, ne? Dass man, das hatten wir auch schon öfter angesprochen, dass dieser Team Spirit da einfach entstanden ist. Der kam natürlich auch mit dem Erfolg, denke ich, das ist jetzt meine Meinung dazu. Er sagt dann, dass eben die Neuzugänge aus Draft und Free Agency sehr, sehr gut miteinander harmoniert haben, dass ein Rad eben ins andere gegriffen ist und das einfach alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Man hat ja gemerkt, dass die Offense in den letzten Jahren schon recht effektiv war, sagt er. Das war auch dieses Jahr wieder so, dass die Offense funktioniert hat in Kyle Shanahans System und dass eben der größte Faktor war, dass die Defense einfach im Gegensatz zu den letzten Jahren mittlerweile oder beziehungsweise in der letzten Saison einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat. Es war ja wirklich, glaube ich, eine der schlechtesten Defenses, das sagt er dann auch nochmal, dass die Defense dann vom Worst to First quasi mit einer der besten Units plötzlich der NFL war. Dafür nennt er dann mehrere Gründe. Er sagt natürlich, der Pass Rush war da einer der Hauptgründe für. Sagt aber auch, dass ihm das Spiel von Fred Warner positiv aufgefallen ist und betont dann auch, dass vor allem die Mitte des Feldes, ne, was dann jetzt mit Fred Warner, aber auch mit Jaquiski Tart und Jimmy Ward zu tun hat, die da als Safety sehr, sehr gute Aufgaben gemacht haben, was dann so ein bisschen die Schwäche auf Corner, die er auch nochmal anspricht, vertuscht hat. Ich weiß nicht, da sieht man vielleicht auch schon erste Prioritäten für mögliche Targets im Draft, aber hören wir erstmal weiter rein.
Yeah, you already dived in my next question. Which strengths and weaknesses do you see and how do we improve the latter? Welche Stärken und Schwächen hast du gesehen und wie verbessert man letztere?
Yeah, so I think strengths-wise, obviously the offensive scheme is one of the best in the NFL. Kyle Shanahan is very, very good at creating favorable matchups for his receivers by reducing the impact of press coverage through tight splits. He uses motion to give Jimmy Garoppolo easy pre-snap reads on coverage. His run game is very has sort of many complementary moving parts to it as well. So defenses are always slightly off balance when they're playing against the 49ers offensively, which is a massive strength that you have is when you have a play caller who's as talented as Kyle Shanahan and has such a grasp of fitting everything together. It means that even if you're slightly less talented at the skill positions and even at quarterback than other teams, you can have a top five offense in the NFL. And then on defense, clearly we've spoken that the pass rush, Nick Bosa's arrival was just enormous. And I also think Dee Ford as well, adding those two guys on the edge, meant that Arik Armstead could kind of explode on the inside as well. I thought guys like DJ Jones, Ronald Blair, DeMontre Moore in the limited snaps that he played all showed that they had a role in the rotation. The 49ers probably have, or at least had, the best defensive line in the NFL last season. And then when you also consider that Fred Warner might have become one of the best coverage linebackers in the NFL with the way he understood quarterback drops, zone progressions, route progressions, his zone spacing, he was able to take away on certain routes, on certain plays, you could see he took away the first read and then the second read. And then also behind him, I think Tart and Ward are also big strengths of the defense. So I think the 49ers defense is a very strong kind of core through the middle of the field, a very strong spine. And then the offense has got obviously a great coordinator and then talent up front and then guys like George Kittle, who are obviously the best at their position. So the 49ers have a lot of very high caliber talent in a lot of very important positions. As far as weaknesses, I think it'd be fair to say that it is the product of the roster building. As I said, that the 49ers have built a very strong spine through the middle. That was the intent, I think, when you see the draft picks in early rounds have been generally along the defensive line. On the offensive line, they've spent a lot of money bringing in guys like Weston Richburg on the offensive line as well. And then they probably sacrificed roster building at a couple of spots. So I'd say right cornerback, they haven't really attacked. And that's now starting to show. And then also wide receiver, I think they've tried to go to improve that position, but they've so far been reasonably unsuccessful through the draft. And I'm sure that's something that I'm sure they'll look to look at and build on this season.
Ja, er äußert sich dann nochmal sehr ausführlich zu den Stärken der 49ers, die er auch schon in der vorigen Frage ein bisschen betont hatte. Bezüglich der Offense sagt er eben, dass da ein Privileg ist, dass die 49ers eben mit Kyle Shanahan einen Playcaller haben, der ja laut ihm, oder ich denke, das ist ja auch mittlerweile allgemeine Meinung, einer der besten, wenn nicht sogar der beste der gesamten NFL ist. Was dann dazu führt, dass man, auch wenn man nicht Elite-Personal auf dem Feld hat, trotzdem eine der besten, er sagt jetzt 5 Offenses der Liga haben kann. Jetzt yards-technisch oder auch Points per Game technisch gesehen, denke ich, war das gemeint. Nennt er das Laufsystem bzw. das Running Game als einen der wichtigen Punkte, dann eben das Play-Action-Spiel, was dann Lanes für Garoppolo öffnet, die vielen Motions, ja, diese ganzen Crossing Routes über die Mitte, dieses ganze Verworrene für die Defense, aber dass da immer noch ein System hintersteckt für die Offense. Das nennt er als großen Vorteil. Natürlich dann noch George Kittle, der ja zu den Besten auf seiner Position gehört, wenn nicht sogar der Beste ist. Und in der Defense hat er ja davor schon betont, dass eben dieser Core, er nennt es Spine, also ich sag mal so Rückgrat, ne, dass die 49ers da über die Mitte besonders stark sind. Die Defensive Line nennt er da als eine der besten, oder beziehungsweise in der letzten Saison die beste der gesamten Liga. Die Edge Rusher natürlich Bowser, Ford, wodurch dann auch Armstead explodieren konnte über die Mitte, sagt er, und aber auch die Rotation. Dann nennt er DeMontre Moore, DJ Jones, Ronald Blair, dass diese Leute da wirklich sehr, sehr gut immer eingesprungen sind und dass das wirklich ein großer Vorteil war für die 49ers. Als Schwäche nennt er dann eben, dass man dieses Rückgrat, sage ich jetzt mal, immer versuche ich es zu übersetzen, gestärkt hat, dadurch, dass man viel in die Offensive Line und die Defensive Line viel Building up front gemacht hat, dass man da so ein bisschen einen Sacrificed, also geopfert hat, beziehungsweise dass man da andere Positionen eben geopfert hat. Dann nennt er Wide Receiver und Cornerback, wo man eben versucht hat, die Leute mit Mittelrunden Draft Picks irgendwie zu etablieren und hat diesen Leuten immer wieder eine Chance gegeben. Ich denke, da spielt er an, eben auch auf Dante Pettis oder sowas, dass man da viel diesen Leuten eine Chance gegeben hat. Oder auch mit hausinternen Leuten, die man vorher verpflichtet hat, Goodwin oder so nenne ich da jetzt mal. Dass man da jetzt nicht groß investiert hat, auch was Free Agency angeht. Das stimmt. Am meisten nennt er aber Cornerback und er geht halt davon aus, dass ja diese Position, also Wide Receiver und Cornerback, jetzt in dieser Saison jetzt wahrscheinlich nur noch im Draft oder halt in den nächsten Jahren stärker adressiert werden. Für mich hat es sich eben so angehört, als wenn er vor allem Cornerback so als die Hauptschwäche ansieht. Ich denke, da kann man durchaus konform mitgehen, wenn man jetzt nur auf das Spielermaterial guckt. Es ist auch zu bezweifeln, meiner Ansicht nach, dass die 49ers, was die Defensive Backs angeht, wieder so gut agieren werden. Ward und Tart waren jetzt fit, das hat er auch nochmal betont. Das hat auch dazu beigetragen, wie er eben schon sagte, dass die Cornerbacks ein bisschen weniger Last auf den Schultern zu tragen hatten. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass das in dieser Saison nochmal so gut funktioniert. Das ist meine Meinung dazu, weshalb es da vielleicht schon nicht schlecht wäre. Und ich denke, das ist auch Scotts Ansicht, dass man da personell auf jeden Fall noch vielleicht ein paar Buddies reinholt oder vielleicht sogar sagt, man setzt auf Qualität und holt frühen Spieler im Draft. Wir hören mal wieder weiter rein.
The 49ers have been rather inactive in free agency due to the limited cap space. Only the contract extensions of Armstead, Ward and the Buckner trade had some impact. Some players got renewed contracts. Die 49ers waren recht inaktiv in der Free Agency aufgrund des geringen Cap Space. Nur die Verlängerung von Armstead, Ward sowie der Buckner trade haben für Aufsehen gesorgt. Mit einigen anderen Spielern wurde der Vertrag verlängert. My first question is, will the Buckner trade haunt us or can you see the logic in it? Wird der Buckner trade uns schaden oder kannst du die Logik sehen?
I don't think it will haunt the team because of the fact that it was essentially a situation whereby the 49ers were always going to lose one of Buckner or Armstead this season. And the money that Buckner was looking for was essentially defensive tackle market resetting money. It was kind of, we've seen Aaron Donald get paid a substantial amount of money, but really into other than Donald, defensive tackles were being paid $17.5-18 million per year. And then Buckner was obviously looking for an excess of $20 million, was looking to move up towards the Aaron Donald contract. And once that starts happening, you then have to start looking at, well, how much is that going to stop you from paying other potentially more valuable positions down the line? And I think given the 49ers probably looked at their safety situation and thought that thought about the coverage versatility that Jimmy Ward offers, and also Arik Armstead coming back, I think it did actually make some sense to move on from Buckner at that moment. I think Arik Armstead essentially got reasonable expected defensive tackle money. He got that kind of in that Grady Jarrett range. So that was, I thought, a very reasonable contract for him based on what he'd shown in last season in particular. But also, I think throughout his career, he's shown he's been a very effective interior pass rusher and interior run defender when he's had to be. So I think he can replace Buckner. And then it's ultimately about distributing resources more evenly through the team to add players to keep on retain other guys that they're able to do.
Ja, hier geht er nach angemessener Zeit, die verstrichen ist, sehr rational an die Sache heran, finde ich. Mir gefällt der Ansatz sehr gut, das sage ich schon mal vorab. Also er betont eben, dass die 49ers wohl schnell gemerkt haben, dass es nur einen von beiden gibt, Armstead oder Buckner, man dann aber jetzt nicht eine Entscheidung für oder gegen den anderen getroffen hat, sondern, sage ich mal, eben gucken musste, was ist langfristig gesehen das Beste fürs Team, um Leute zu halten, beziehungsweise um das Team so zusammenzuhalten, wie es ist. Da betont er nochmal die Wichtigkeit von Jimmy Ward, den man ja auch ausgestattet hat mit einem neuen Vertrag, dass diese Einsatzfähigkeit von ihm, was das ganze Defensive Backfield angeht und seine Coverage-Qualitäten, dass die wohl ja besonders wichtig waren und deswegen man sich wahrscheinlich dazu entschieden hat, Buckner gehen zu lassen. Er unterstreicht dann auch nochmal, dass Buckner eben nicht nur diese 17, 18 Millionen haben will, die momentan da auf der Position gezahlt werden, sondern dass er da eben dieses Aaron Donald-Type Money haben wollte, wo die 49ers wohl schnell gemerkt haben, dass sie sich nicht Armstead und Buckner leisten können. Er sagt dann, dass es ja wahrscheinlich richtig war, aus diesen Gründen Buckner gehen zu lassen. Betont dann auch nochmal, dass er den Vertrag für Arik Armstead als angemessen empfindet, da er eben als Interior Pass Rusher und auch als Interior Run Defender nicht nur jetzt in der letzten Saison, sondern auch in seiner gesamten Karriere gute Arbeit geleistet hat. Er vergleicht es dann so ein bisschen mit dem Vertrag von Grady Jarrett, finde ich, ist ein guter Vergleich. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass er dann abschließend noch sagt, dass er glaubt, dass Arik Armstead eben ja auch DeForest Buckner in der Inside ersetzen kann. Und da haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ob das wirklich so 1:1 passieren kann. Bin ich gespannt, ob das wirklich so kommen wird. Ist aber auch auf jeden Fall ein Ansatz, den man ja im Auge behalten sollte.
Was it the right move to extend with Armstead and Ward? War es richtig, mit Armstead und Ward zu verlängern?
I think so. I think when you consider the context of that Buckner contract, when you consider the relationship obviously that Ward has with Jokorski Tartt at safety, and also the coverage versatility that Jimmy Ward provides, I think what Ward showed last year was the fact that he was able to play as a deep center field free safety. He was able to play as a two high safety. He was also able to play in the box as both a zone and man coverage defender. And I think really importantly, he was able to actually cover wide receivers in man-to-man, which allowed Robert Saleh to be one of the most, run one of the most well-disguised defenses in the NFL. Because when you have a safety who can cover wide receivers, if teams are motioning to try and get coverage tells, and your coverage players don't have to follow people, they can just bump the coverage. Jimmy Ward can, if a wide receiver moves from outside to inside, and you end up with Richard Sherman on a tight end and Jimmy Ward on a wide receiver, the 49ers don't have to switch out of man coverage or don't have to reveal that they're in man coverage there. They would look like they're in zone. And I think that's something that Jimmy Ward offers, and I think he showed his qualities. So I'm very glad that they re-signed him. And I also think that obviously Arik Armstead showed he could be a very effective pass rusher, especially when he was bookended by Dee Ford and Nick Bosa. So I'm glad that they re-signed them both, and I actually think that being able to bring them both in, given the dearth of draft picks that the 49ers have this season, I think it was a very valuable move to bring them back. And obviously the fact that they were able to add a first-round pick for Buckner and potentially address a couple of other holes on the team makes that move all the more effective and all the more, I think, all the more reasonable.
Ja, ihr habt wahrscheinlich das meiste verstanden. Also er war sehr, sehr angetan von den wenigen Moves, die die 49ers zwar nur gemacht haben in der Offseason, aber ist da sehr, sehr positiv unterwegs, was das angeht. Er lobt eben nochmal Jimmy Ward und erklärt dann ein bisschen genauer, was die Fähigkeiten von Jimmy Ward sind. Und das muss ich auch sagen, fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Da habe ich mir so tatsächlich noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Fand ich daher sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Ich versuche es mal ein bisschen zu entschlüsseln. Also er sagt eben, dass diese Fähigkeit von Ward, nicht nur Single High Safety zu spielen, was ja für das System der 49ers und Robert Saleh sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr gut war, sondern eben auch, dass er also auch als zweiter Safety neben Jaquaski Tartt, wenn man dann mal mit zwei hohen Safeties spielt, das hat Tartt dann ja manchmal erledigt, neben Ward, dass das auch eben wichtig ist, um der Offense verschiedene Looks zu geben. Und was er dann betont, ist eben, dass Jimmy Ward, dadurch, dass er auch Cornerback gespielt hat, eben auch Wide Receiver Man-to-Man covern kann. Das ermöglicht Robert Saleh zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Blitz-Packages zu installieren. Das führt dazu, dass gegnerische Offenses, die versuchen, durch Motions herauszufinden, wie die Coverage aussieht, auch ausgetrickst werden können, denn es würde den 49ers nicht schaden, wenn Jimmy Ward eben Wide Receiver covert. Oft ist es ja so, dass Wide Receiver gegen Safety ein Mismatch ist. Das ist bei den 49ers, bei Jimmy Ward eben nicht so. Sehr, sehr interessant, wie er da die Wichtigkeit von Ward hervorhebt. Ich denke, das wird dem Ganzen auch gerecht, denn ich habe auch das Gefühl, dass Ward ein ziemlich unterschätzter Spieler ist. Muss wirklich sagen, dass das Ganze nochmal ja, gut verdeutlicht. Betont dann außerdem noch, dass das Ward eben auch sehr vielseitig darüber hinaus ist, ne? Dass er auch in die Box gehen kann, mal auch mal blitzen kann, auch gegen den Run ein guter Verteidiger ist, ein guter Tackler ist. Also da hat man schon einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Zu Armstead sagt er dann auch nochmal ganz kurz, dass er eben garniert mit Bosa und Ford eben auch eine sehr, sehr gute Figur abgegeben hat. Und er es eben sehr wichtig fand, dass man beide Spieler zu einem recht angemessenen Preis letztendlich verlängert hat und die dann wieder reinbringen kann, eben auch daran gemessen, dass die Draftpicks nicht so zahlreich sind, ist es doch wichtig, dass man so den Kern des Teams zusammenhält.
Yeah, regarding Ward, last season, before the season, you made a video at YouTube concerning our safeties. In comparison now, did he improve to what you said in that video? Wegen Ward, du hast letztes Jahr ein Video gemacht vor der Saison und hast da über unsere Safeties gesprochen, unter anderem über Ward. Hat er sich verbessert seit dem letzten Video?
Yeah, he did actually. I think from memory, what I said in the video was that he obviously had played too much deep safety in his college career and in his NFL career, and he had some growing pains at the position, especially with some of his reads and some of his footwork. I thought that improved. I also thought the 49ers used him very intelligently. They actually played Tartt as a free safety more than Jimmy Ward, especially in kind of quite important situations. Tartt was often the deep safety because he's shown better footwork, he's shown better route reading from that position. And then that enabled Ward, I think, to maximize his capabilities as an underneath zone defender, utilizing his quickness, utilizing his tackling ability. And also Ward played a lot of quarters too high safety in college. And that again, the 49ers scheme reflected that and suited that. So I actually think that I think Ward did live up to my expectations and actually exceeded them. I thought he was very impressive at the safety position last season. And hopefully he can continue to stay healthy and continue to excel on the back, because I think that gives the 49ers one of the best and most versatile safety duos in the NFL, if him and Tartt can stay healthy.
Ja, auch hier hört man nochmal, dass er sehr angetan ist von Jimmy Ward und dass ihn seine Entwicklung positiv überrascht hat. Er sagt dann, dass Jimmy Ward und Jaquiski Tartt, wenn sie fit sind, den 49ers eben eins der besten Safety-Duos oder eine der besten Safety-Möglichkeiten in der NFL geben, aufgrund dieser Vielseitigkeit, die beide eben mitbringen. Und er erklärt dann ein bisschen, wie Jimmy Ward im College agiert hat, dass er da viel Quarter, Two-Quarter-High Safety gespielt hat, eben mit einem anderen Safety neben ihm und zwei Cornerbacks auf den Seiten. dass er eben nicht ganz alleine sein muss. Er betont dann, dass er es interessant fand, wie die 49ers Ward eingesetzt haben. Er hat zwar hier und da Single High Safety gespielt, aber in wichtigen Situationen sagt er eben, dass er auch Tat das häufiger gespielt hat, weil er eben ein bisschen bessere Footwork mitbringt und ein bisschen bessere Vision, was dann dazu geführt hat, dass Jimmy Ward eben seine Qualitäten im Underneath, in der Underneath-Coverage ein bisschen besser zur Geltung kam und auch halt auch im Tackling. Das mag daran liegen, dass er auch schon viel Nickelback gespielt hat, auch jetzt in seiner NFL-Karriere und halt eben auch als Cornerback agiert hat. Und dass es da eben ganz gut gelungen ist, dass man die Stärken der beiden Safeties sehr gut einsetzt. Und ich glaube, vor der Saison klang das auch so ein bisschen durch, dass die 49ers eben die Safety-Position ein bisschen austauschbarer machen wollten. Und das hat mit zwei so vielseitigen Safeties wie sie Ward und auch Tat sind, sehr, sehr gut funktioniert. Er sagt dann, dass er eben hofft, dass Ward fit bleibt, weil er dann eben wirklich low-key einer der besten Safeties ist für das, was die 49ers spielen wollen.
Ja. Aber Offense Line. Mike Person left and do you think Brunskill will be now our starting guard after Person left? Wird Brunskill jetzt unser Starter, nachdem Person gekündigt wurde?
I certainly think it's a possibility. We didn't see that much of Brunskill at guard last season, but he had one of his best games of the season at guard. And I think it was the 49ers offensive line coach, whose name I can't exactly remember. I think it might be John Benton. He said that he thought that Brunskill's future may well be inside. And I certainly think that they'll give him the option and the opportunity to win that job now that Mike Person has moved on. Fortunately for the 49ers, guard is normally a position that you can address later in the draft and find starting caliber talent. And I think what the 49ers kind of look for with the quickness, especially in the run game, they may well be able to find themselves a talented guard lower down that has kind of athletic capabilities that can either rival Brunskill in the short term or potentially grow into the role in the future. So I think Brunskill will certainly be given the opportunity, but I also think there's a good chance that the 49ers address the position in the draft as well.
Ja, es geht dann um die Offensive Line, wie ihr gehört habt, darum, ob Daniel Brunskill, der ja letzte Saison schon hier und da auf allen möglichen Spots der O-Line eingesprungen ist, unter anderem auch als Tackle, aber auch als Guard, ob der möglicherweise aufgrund des Abgangs von Mike Person eine Chance hat auf den Starting-Spot, auf einer der Guard-Positions. Ich denke, da hat man mit Tom Compton auch noch einen anderen Spieler verpflichtet, der möglicherweise da eingeplant ist. Er ist da recht zuversichtlich, was das angeht. Also er lobt dann Brunskills Play in der letzten Saison. Also er hat meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Figur abgegeben. Er sagt, dass er ja sowohl Short-Term als auch Long-Term möglicherweise eine Lösung sein kann. Dass er sich vorstellen kann, dass er einen Starting-Spot gewinnt. Aber es auch eben glücklicherweise so ist, dass die Anforderungen, die 49ers an den Guard haben, also es ist vor allem eben eine gewisse Grundathletik, die mitbringen müssen, um im Run-Game bestehen zu können, dass das den 49ers eben ermöglicht, auch im Draft da relativ spät noch guten Value zu finden. Er sagt eben, dass er sich gut vorstellen kann, dass Brunskill den Job gewinnt, aber auch, dass die 49ers, um möglicherweise Competition oder so herbeizuführen, dann auch im Draft nochmal zuschlagen, um die Interior O-Line zu stärken.
Some info, our info, our offense line coach is John Benton. John Benton ist unser offense line coach. Okay. Now we're starting with the last block for tonight. Draft week is finally here. Endlich ist Draftwoche. Due to the Buckner trade, we got now two first-round picks, the 13th and the 31st. Durch den Buckner trade haben wir jetzt zwei first-round picks, den 13. und den 31. My first question is, Lamb, Judy or Rux? Who will be our wide receiver if we pick one? Lamb, Judy oder Rux? Wer wird es sein, falls wir einen wide receiver draften?
I would personally like to see Jerry Judy. I think when you look at their all three players' college usage and how they were, what they were asked to do by their coaches in college, I think Jerry Judy, he looks like the cleanest fit actually in the 49ers offense. I think the other two players were kind of spent most of their time outside the numbers. I think their transition to the 49ers scheme probably wouldn't be as seamless as Jerry Jeudy's would. I think he was another play receiver who ran a lot of routes from tight splits, who wasn't asked to play against press coverage too much, which again is not something that Kyle Shanahan requires of his wide receivers. And I think his route running prowess is the type of weapon that can really take the 49ers offense efficiency to the next level. And I think Kyle Shanahan would see kind of someone with the route running talents of Jerry Jeudy and want to add that type of player to his offense to kind of just open things up a little bit, to force cornerbacks to really respect the two-way go, to force cornerbacks to respect his route running ability. And then that will then open things up underneath as well for the likes of George Kittle, Deebo Samuel, who we know are very, very talented yards after the catch receivers. And I also think the main issue I have with the Ruggs in particular is just, it's something that I know Eric Crocker has spoken about at length. And it's essentially that despite being a real kind of speed guy, Ruggs just, even in college, didn't show consistently the ability to threaten the top cornerbacks at college level with that speed. And I think the 49ers would be concerned that by making that move into the pros, how much would Ruggs' speed threaten NFL corners? Would he be able to bring that to bear on a regular enough basis? Or would you be, by drafting him so high, would you be risking having to kind of ask Henry Ruggs to do a lot of the things that he didn't do in college? And then also, if he's struggling to bring his speed to bear, you know, how seamless would his transition be to the 49ers scheme? So I think for me, Jeudy would probably be my number one option, followed by CeeDee Lamb. But Jeudy is certainly my favorite option for the 49ers at 13.
Ja, sehr interessante Aufteilung da, beziehungsweise Priorisierung der Wide Receiver. Ich denke, das werden viele unserer Hörer teilen. Also er sagt, dass für ihn Jerry Jeudy vor CeeDee Lamb und Henry Ruggs der beste Fit für die 49ers Offense wäre. Er begründet das dann damit, dass eben, wie die drei eingesetzt worden sind im College, Jeudy wahrscheinlich so den einfachsten Übergang in die Offense der 49ers hatte. Ne? Also er sagt, dass er viel halt aus Split-Formations die Routen laufen musste, jetzt nicht oft outside aufgestellt worden ist, was ja auch dem System der 49ers entspricht, die ja oft auch in Stack- oder Bunch-Formations auflaufen, wo die Receiver jetzt nicht komplett wide aufgestellt sind, viele Routen über die Mitte laufen. Und dass das eben dem Spiel von Jerry Jeudy im College sehr, sehr nahe kommt, anders als es bei CeeDee Lamb und Henry Ruggs eben war. Er sagt dann auch, dass diese Route-Running-Ability, die Jeudy auf jeden Fall mehr mitbringt als die anderen und wahrscheinlich einer der besten Route-Runner der letzten Draft-Classes ist, dass das eben auch was ist, was Kyle Shanahan sehr imponiert, was ihm die Möglichkeit gibt, dass die Cornerbacks ihn respektieren, dass dadurch ein bisschen Space auch underneath frei wird für Leute wie George Kittle oder Deebo Samuel, die ja bekanntlich nach dem Catch fast nicht mehr zu stoppen sind, und dass er deswegen davon ausgeht, dass Jeudy allein basierend darauf, was er jetzt im College gesehen hat, wohl der beste Fit ist, was die 49ers Offense angeht. Er sagt, der Übergang wäre clean, also ein sauberer Übergang eben, dass er eben ein Plug-in-Receiver wäre, den du jetzt einfach nehmen könntest und der dann wahrscheinlich sofort Erfolg hätte in der NFL, was ja nicht bei allen Receivern immer der Fall ist, die dann so ein bisschen Transition durchgehen müssen, die dann vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auf die Hüften oder auf die Rippen bekommen müssen. Er geht eben davon aus, dass Jeudy wahrscheinlich ganz gut reinpassen würde bei den 49ers und das auch relativ schnell. Er grenzt ihn dann noch so ein bisschen ab von Henry Ruggs oder sagt dann, was seine Probleme sind beim Prospect Ruggs. Und das ist zum einen, dass er eben einen gewissen, dass er zwar nicht nur ein Speedster ist, dass er halt einen gewissen, auch guten Grundspeed mitbringt, aber dass es ihn ein bisschen abschreckt, und das hat wohl auch Eric Crocker, ich weiß nicht, wer ihn kennt, kann man auf jeden Fall Crocker Time bei Twitter, müsst ihr mal nachsuchen, der macht auch sehr gute Evaluations, was Cornerbacks und Wide Receiver angeht, dass der auf jeden Fall sagt, dass eben dieser Speed, der auf jeden Fall vorhanden ist, scheinbar nicht mal im College alle Cornerbacks ausreichend abgeschreckt hat, und dass man dadurch, dass man ihn, wenn man ihn an 13 wählen würde, sich selber ein bisschen dazu verpflichtet, ihn in Rollen einzusetzen, die nicht unbedingt perfekt auf ihn zugeschnitten sind, weil wenn man eben einen Receiver an 13 draftet, dann geht man eben auch davon aus, dass er dementsprechend eingesetzt wird, eine gewisse Rolle übernehmen kann in einem Team. Und man hat es ja auch schon, glaube ich, bei John Ross gesehen. Ich denke, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass Henry Ruggs ein besserer Prospect ist als John Ross, aber dass das eben so Sachen sind, die man Gefahr läuft, wenn man eben einen Receiver diesen Typ so früh draftet. Ich will nicht sagen, dass das bei Ruggs ähnlich laufen wird. Ich glaube, es ist ein besserer Prospect als Ross, aber Scott Gien teilte auf jeden Fall die Ansicht, dass man sich möglicherweise keinen Gefallen tut, wenn man Ruggs draften würde an 13. Ja, und das teilt auch auf jeden Fall meine Ansicht. Ich denke, das werden viele auch so sehen. Er hat CeeDee Lamb dann an 2. Ich denke, da kann man auch konform mitgehen. Und ich glaube, die Quintessenz ist eben einfach, dass man nur hoffen kann, dass Jerry Jeudy an 13 noch verfügbar ist und dass die 49ers da dann zuschlagen können.
Yes, some of our Niner Empire Germany analysts say that Jeudy reminds them of a young Emmanuel Sanders. Einige unserer 49ers-Spezialisten in dem Niner Empire Germany sagen, dass Jeudy sie an einen jungen Emmanuel Sanders erinnert.
Yeah, I think that's a really good comparison. I think you just have to look at the 49ers going after Emmanuel Sanders last season to see the value that Kyle Shanahan attaches to that kind of route running ability. I think there were moments in Super Bowl where Emmanuel Sanders was the only guy running a route and he was getting open despite having two or three guys covering him. And I think that kind of consistency, that kind of consistent quality is the type of thing that Jimmy Garoppolo will really benefit from someone like Jerry Jeudy. The ability to rely on one receiver to consistently get open, to run the right route against the coverage look, I think is something that will elevate Jimmy Garoppolo's play and ensure that he can kind of continue to be one of those quarterbacks who may not be the best in the NFL, but he can be the type of guy that can get you to Super Bowl if he has the right weapons around him.
Mm-hmm. Den Vergleich zu Emmanuel Sanders findet er sehr passend. Er sagt eben, dass eben diese Route Running Ability von Jeudy und Sanders sich ja ziemlich ähneln, dass es ja auch so war, dass die 49ers zum Teil Plays hatten. Ich glaube, da erinnere ich mich an ein Play gegen Minnesota, wo das ganze Play komplett aussieht wie ein Run-Play, ja, alles in die eine Richtung gemotioned wird und dann Emmanuel Sanders wirklich der Einzige ist, der eine Route läuft, aber trotzdem, obwohl er 2, 3 Gegenspieler hat, sich freilaufen kann und dass das eben eine Qualität ist, die Jeudy mitbringen würde und aber auch, was er dann nochmal betont, eben was ist, was Garoppolo auf jeden Fall auch dazu verhelfen kann, der Quarterback zu sein, der er sein muss, damit die 49ers weiterhin um Super Bowls spielen können. Er sagt auch, dass er ja gar nicht so spielen muss wie ein Elite-Quarterback, aber dass solche Receiver-Typen seinem Spielstil auf jeden Fall sehr, sehr entgegenkommen würden.
Do you see other possibilities rather than wide receivers? Siehst du andere Alternativen?
I do. I think, and there's been talk about defensive tackle of late. I don't think that is a particularly significant possibility. My theory is that they're trying to force someone below them to trade up, ideally to push a wide receiver down the board, because we also heard that they were linked to Sue. And I just don't think that the 49ers would have been in on Sue based on their kind of the team culture that they're trying to create. I don't think he's an obvious fit. I also think the decision not to sign Butner, I think it would be an unusual move, given they also have the likes of Solomon Thomas, given they also have the likes of Kevin Givens, DJ Jones, Kentavious Street, Julian Taylor in the building. It would be an unusual move to bring another defensive tackle in at 13. I do think that offensive tackle could be an option. We've heard the rumours that Joe Staley may be thinking about retiring. And we also think that there's also a possibility, I think, that cornerback could be on the cards as well if someone like Jeff Okuda or CJ Henderson falls in the draft.
Ja, auch da eine sehr sympathische Antwort, die sich mit meiner Einschätzung auf jeden Fall sehr, sehr gut verträgt. Sagt er eben, dass Defensive Tackle jetzt ja des Öfteren als Möglichkeit genannt wurde an 13. Er denkt dann aber auch, dass das, also meine Meinung ist, dass das nicht so eine optimale Idee wäre, was den Value angeht. Er begründet es ein bisschen anders, und zwar sagt er, dass auch die Gerüchte, dass die 49ers an Sue dran gewesen sind, dass er die ja nicht so glaubwürdig einschätzt. Dann sagt er eben noch, dass die Spieler, die man aktuell im Kader hat, ja, Kevin Givens, DJ Jones und dann nennt er noch andere Namen, dass die einem auch die Möglichkeit geben, da jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde des Drafts noch einen Spieler zu verpflichten. Ich denke, er meint da auch, dass man eben ausreichend besetzt ist, um da ja noch einen Defensive Tackle zu verpflichten, dass es da andere Positionen gibt, die dringender adressiert werden müssen. Er redet da eben auch noch von Offensive Tackle, eben aufgrund der Tatsache, dass Joe Staley möglicherweise retired, und eben Cornerbacks, wo ja Jeff Okuda und ich glaube CJ Henderson auch eine Option wären, wobei Okuda wahrscheinlich schon weg sein wird und Henderson dann eher eine Option wäre an 13, ähnlich wie Christian Fulton. Aber da muss man schauen, in welche Richtung die 49ers da gehen. Und dazu sagt er eben noch, dass er die Möglichkeit sieht, dass die 49ers runtertraden, damit möglicherweise ein Receiver ein bisschen später zu ihnen fällt. Auch das sieht er als eine Option an, die ich ehrlich gesagt auch nicht für ausgeschlossen halte. Vor allem möglicherweise dann nicht nur mit einem Receiver fällt, sondern falls die drei Top-Receiver und die drei Top-Offensive-Tackle und möglicherweise die zwei besten Cornerbacks weg sind, dass man sich dann die Möglichkeit gibt, mit ein paar weiteren Picks, möglicherweise an Pick 15, 16, 17 oder wo auch immer, vielleicht auch für einen Spieler ein bisschen zu reachen, was dann nicht so ganz wehtut, wenn man weitere Picks erhält im späteren Verlauf des Drafts.
Okay, we come to our second pick in the first round, the 31st. Will we pick a player at 31st or will we rather trade for more picks? Also jetzt reden wir über den 31. Pick. Werden wir diesen Pick benutzen, um jemanden zu holen, oder werden wir traden?
It will obviously depend to an extent on who's there, but I think in all likelihood they'd be keen to trade back. I think adding more kind of second day two, day two and potentially even day three picks by moving back in the draft would be a desirable outcome for the 49ers. I think the thing they have to think about is that pick, the ability to have a player on a five-year contract is perhaps less desirable for the 49ers than it is for other teams. Someone who's interested in a quarterback, someone who's in the midst of a rebuild, one of the teams picking in the early second round who understand that they're kind of looking at a 3 or 4 to 5 years rebuild job. They're much more interested in that extra first round pick and that 5 year contract than the 49ers are, who have to realistically be looking at this year and saying this could be our final year of this kind of really, really good Super Bowl window that we're in. And of course they can maintain their performances at a high level, but in more likelihood they've probably got 1 or 2 years left with a significant portion of this roster. Historically NFL teams' windows don't stay open for more than 1 or 2 years after they make the Super Bowl. So the 49ers, I think, would be wise to potentially move down from 31, unless there's a really elite talent, add a few more guys, and then try and add to draft a couple more players to fit a couple more of the holes that they may have. For example, an interior offensive lineman, someone like Cesar Ruiz, potentially another depth player along the defensive line, particularly at edge. Maybe a safety as well to back up Ward and Tart. So I think the 49ers would be wise to try and move back, add more picks, not just to add more talent, but ultimately potentially to aid them reloading in a year or two time when more people leave and reload and then get back into the Super Bowl window instead of potentially falling off a cliff.
Ja, auch diese Antwort ist nicht unbedingt verwunderlich. Ich denke, es ist allgemeiner Konsens, dass die 49ers versuchen wollen, aus dem Pick an 31 herauszutraden, um möglicherweise noch Day 2 oder auch Day 3 Picks zu sammeln. Am zweiten Tag haben sie ja aktuell keinen einzigen Pick. Aufgrund der Tiefe der Draftklasse wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, da sich mit Talent auszustatten. Er sagt dann eben, dass es viele Teams gibt, die mehr daran interessiert sind, Spielern oder beziehungsweise Spieler mit 5-Jahres-Verträgen auszustatten. Die Möglichkeit besteht ja bekanntlich nur, wenn man einen Spieler in der ersten Runde draftet. Und deswegen ist so ein Pick an 28, 29, 30, 31, 32 sehr, sehr valuable für Teams, die sich im Rebuild-Modus befinden. Und er denkt eben, dass es da einige Teams gibt, die dadurch, dass sie sich in einer Situation befinden, die den 49ers vor 2-3 Jahren ähnelt, eben was den Rebuild angeht, möglicherweise dann die Möglichkeit eben haben möchten, einen Spieler noch ein Jahr länger zu binden. Anders eben sieht er die Situation bei den 49ers, die jetzt eben das Championship-Fenster haben, in dem sie sich befinden. Er sagt dann auch, dass man realistisch sein muss und eben gucken muss, dass diese Fenster von Teams, die den Super Bowl erreichen, nicht ewig auf sind, sondern meistens nur die nächsten 1-2 Jahre nach dem Erreichen des Super Bowls auch noch offen sind. Und dass man da eben versuchen sollte, ja, möglicherweise so in der Defensive Line, in der Offensive Line oder vielleicht auch auf Safety Qualität hinzuzufügen, die man einsetzen kann, um jetzt wieder einen Run zu starten. Sagt dann aber auch, dass es durchaus wichtig sein kann, auch in der Tiefe sich breiter aufzustellen, um dann diesen Drop-Off, der möglicherweise in 1-2 Jahren passieren kann, wenn die Roosterbreite und die Qualität im Rooster verloren geht, was ja nicht ausbleibt, ne? Eine gewisse Regression ist ja immer da, dass die dann ja so gut wie es geht verhindert werden kann, dass man da einfach ja ein paar Darts mehr wirft, um möglicherweise Spieler zu haben, die auch längerfristig dann die Breite des Kaders ausfüllen können. Also es gibt da wenig, was dagegen spricht, dass die 49ers runtertraden. Das sieht auch Scott Gielen so.
Let's talk about the elephant in the room, Corona.
Oh, yes.
Do you think we will see a season after all this year? Lass uns mal über Corona reden. Meinst du, wir werden dieses Jahr noch eine Saison sehen?
I hope so. Obviously, America is a strange place. You hear about the Florida governor opening up the state for sports, essentially, potentially without fans. It was really an interesting thing earlier, which was talking about how so much of college football's revenue comes from ticket sales, that without being able to have fans in the stadiums, college football probably can't run. But what that would mean is that there are a lot of empty stadiums potentially that NFL teams could have matches in. And if the NFL did want to do something like play in front of empty stadiums, where given a lot less of their revenue comes from ticket sales, they probably could do it. They could probably, for example, have the NFC West could play, all be in close proximity, quarantining themselves in Los Angeles, quarantining themselves in or someone like Texas or Florida, and actually play all their games sort of 1 week after another against each other, and then move somewhere else to play against other teams. And doing that, I think the NFL is the type of organization that would try something like that, almost like a World Cup, where everyone goes and stays in hotels and that's how they get the season done. It's really impossible to tell. I think the harder thing may well be is what happens to NFL contracts, what happens to player contracts if the season doesn't get played. What does that mean for the 49ers window? Do the likes of Richard Sherman, Jaquaski Tartt, K'Wan Williams, whose contracts are expiring, do they leave, or do they have to have another season for the 49ers? Lots of questions to be answered, I think. But I certainly think if there was an organisation and there was a country that were going to be able and willing to get sports on, I think it would be the NFL and I think it would be the USA.
Ja, ist ein interessanter Ansatz zu der Frage, wie das Coronavirus sich auf die NFL auswirkt. Er sagt dann, ja, dass Amerika ein verrücktes Land ist und er sich dann durchaus vorstellen kann, dass, was den Spielbetrieb angeht, die NFL es irgendwie möglich macht, dass die Saison wie auch immer gespielt wird. Er sagt, im College wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, ohne Zuschauer zu spielen. In der NFL schon eher, weil die Ticketseinnahmen da jetzt nicht so einen großen Teil der Einnahmen ausmachen und die wahrscheinlich auch eine Saison überleben würden, in der man ohne Zuschauer spielt. Er nennt dann ein Szenario, dass man das wie bei einer WM macht, dass man die Divisions an verschiedenen, beziehungsweise an gleichbleibenden verschiedenen Orten spielt, dass man die NFC West möglicherweise in LA spielt und dass man dann im Hotel bleibt, sich isoliert etc., eben aber auch vor leeren Rängen dann agieren muss. Und ja, das wäre natürlich für alle ein bisschen komisch, die Situation, aber er sagt eben, wenn er es einem Land zutraut, dass man das in der Art und Weise durchzieht und dass man irgendwie versucht, Sportveranstaltungen stattfinden zu lassen, dass es dann die NFL wäre, beziehungsweise dass das dann eben die USA wäre, der es tatsächlich zutraut. Ein weiterer interessanter Aspekt, den er anspricht, ist die Lage der Verträge bei den 49ers. Und Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn die Saison letztendlich nicht gespielt wird, das ist der Punkt, von dem er da ausgeht, was ist eben mit Spielern, die noch ein Jahr Vertrag haben? Ne? Also da nennt er Richard Sherman, Jaquiski Tartt, K'Wan Williams, die ja alle nach der Saison dann eine Vertragsverlängerung haben wollen würden. Ich denke, bei Tartt und Williams wäre es auch so, dass die auf dem freien Markt durchaus begehrt wären. Ich denke, für Tartt gilt viel von dem Gesagten über Jimmy Ward. Der ist vielseitig einsetzbar. Der hat einen gewissen Wert, auch für andere Teams höchstwahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich dann einen Vertrag kriegen müssen, der deutlich über dem Volumen liegt, bei dem es aktuell ist. Das gleiche gilt für K'Wan Williams. Slot Corner sind immer recht beliebt, jetzt in der vergangenen Free Agency glaube ich nicht so, aber auch der würde da auf dem freien Markt sicher einige Teams finden, die ein bisschen mehr zahlen würden, als er aktuell bei den 49ers verdient. Und da muss man dann schauen, ob der Vertrag sich dann automatisch verlängert möglicherweise. Wollen die Spieler das? Werden die bezahlt? Da gibt es zahlreiche Probleme, die da auf jeden Fall noch ausdiskutiert werden müssten. Wobei es dann da auch mehr darum geht, wie ist die finanzielle Sicherheit oder die sportliche Sicherheit der Spieler sichergestellt, als darum, ob letztendlich die Vereine dann oder die Franchises dann auch mit den Spielern planen können. Ich denke, da steht eben an erster Stelle der Arbeitnehmer und dann der Arbeitgeber. Aber das ist meine Meinung dazu. Ich finde den Ansatz bzw. die Denkweise interessant, weil auch da natürlich drüber nachgedacht werden muss.
One of the biggest questions this year is, will we see Joe Saley for another year or will he retire? Eine der größten Fragen dieses Jahr ist, werden wir Joe Saley noch sehen oder wird er in Rente gehen?
I hope so. I hope we do. Obviously, last season he got injured a couple of times. That may not have helped in terms of keeping and persuading him to stay. I think his performance didn't seem to drop off notably. I think they do have a successor though. I think they obviously have Mike McGlinchey in the building. They have potentially Daniel Brunskill. I think it would be a big blow though, given the Emmanuel Sanders trade and him not being here and the picks they expended. If they were to lose Staley, I think that would open up a fairly significant hole on the roster that they perhaps would struggle to fill at this point and at this notice. And if they were to fill it, then they would be continuing to leave some of the other holes that we've spoken about open. So I certainly hope that Staley returns, but obviously he's had a great career. He's been a great servant to the 49ers franchise, very much a one franchise player. So if Joe Staley were to decide that he's kind of his journey has run its course, I think 49ers fans would just have to be immensely grateful to everything that he's done, and kind of, I suppose, wish that the team had been able to repay him with a ring this season.
Ja, zu Personalie Joe Staley äußert er sich so, dass er natürlich ihn sehr, sehr gerne wieder bei den 49ers sehen würde. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Es gibt niemanden, der Joe Staley nicht noch eine Saison gerne im Dress der 49ers sehen würde. Alles andere wäre auch irgendwie falsch. Ich glaube, er hat sich mittlerweile zu einer richtigen Ikone entwickelt, der 49ers. Er sagt aber auch, dass man halt mit Mike McGlinchey und Daniel Brunskill möglicherweise Nachfolger im Team hat, aber der Drop-Off eben trotzdem sehr, sehr hoch wäre. Ne? Also Joe Staley war letztes Jahr immer noch einer der besten Offensive Tackles der Liga, und das, obwohl er jetzt im Durchschnitt der NFL-Spieler schon relativ alt ist, ich glaube Mitte 30, da machen viele auch schon vorher Schluss. Und es wäre halt dahingehend etwas schade, weil die 49ers dann eben die Tackle-Position ein bisschen früher im Draft adressieren müssten und dadurch halt andere Needs weiterhin offen lassen müssten, was dann langfristig gesehen ja möglicherweise irgendwie auch der Entwicklung schaden kann. Nichtsdestotrotz ist er da auch völlig überzeugt davon, dass man da Joe Staley dann überhaupt nichts irgendwie nachsagen sollte, sondern dass man einfach dankbar für das sein sollte, was Joe Staley über mehr als ein Jahrzehnt jetzt wirklich für die Franchise geleistet hat, und dass man jetzt einfach nur noch hoffen kann eben, dass Staley zurückkommt, dass er gesund bleibt, und wenn es nicht dazu kommen sollte, dass man da alles andere irgendwie als negative Gefühle oder so entwickeln sollte, sondern einfach sich über die tolle Karriere von Joe Staley freuen soll, dankbar sein soll. Es ist auch mein Eindruck auf jeden Fall. Man sollte da auch von Staley jetzt nicht verlangen, dass er irgendwie sich vor dem Draft noch entscheidet, ob er weitermachen will oder nicht. Das liegt alles in seinen Händen. Wenn er zurückkommt, ist es gut für die 49ers, ist es gut für uns als Fans und wahrscheinlich auch für ihn, weil er selber sich noch in der Lage fühlt zu spielen. Wenn es nicht dazu kommt, muss man diese Entscheidung natürlich auch mit einem weinenden Auge akzeptieren. Wir müssen einfach hoffen, dass er sich davon überzeugen lässt, dass die Chance, einen Ring zu gewinnen in dieser Saison, genauso groß ist wie in der letzten Saison. Und diesmal hoffentlich mit einem guten Ende. Und ich denke, bis dahin bleibt uns auch nur Zeit zu spekulieren. Aber wir sind uns alle einig, dass wir Joe gerne noch über diese Saison, also über diese letzte Saison hinaus noch bei den 49ers sehen wollen. Und ich bin da guter Dinge, dass das passieren wird. Und wenn nicht, dann muss man das wohl leider so hinnehmen. Aber es ist dann auch okay.
Yeah, I hope we see him too. We're now at the end of our show today. I'll say thank you to my guest, Scott.
Thank you very much for having me. I enjoyed it.
Me too. It's fine to finally have someone who is not German with a lot of knowledge.
Well, I don't know about a lot, but I do my best.
This is our first non-German episode, so we will open this episode to the Niner Empire GB as well. Okay, ich habe mich gerade von Scott verabschiedet und er hat gesagt, dass er sich freut, hier gewesen zu sein. Es hat Spaß gemacht. Dann habe ich ihm gesagt, dass es uns auch Spaß gemacht hat, also mir. Und dass diese Folge in 2 Sprachen verfügbar sein wird und auch im Niner Empire Great Britain verfügbar sein wird. Okay, dann möchte ich mich von euch verabschieden da draußen. Wir hören uns beim nächsten Mal und denkt dran, uns überall zu folgen. Bei Twitter, Instagram und Facebook @49ersEmpireGER. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Tschüss!
Ja, auch ich melde mich nochmal zu Wort. Ich war zwar jetzt nicht bei der Aufnahme dabei, sondern habe die erst im Nachhinein gehört. Muss aber sagen, dass es sehr, sehr aufschlussreich war, was Scott so von sich gegeben hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch wenn es nur virtuell war, da so ein bisschen was zu kommunizieren oder auch ein bisschen was darüber zu verlieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge, konntet die Konversation so gut es geht nachvollziehen und wünsche allen auch eine schöne Draftwoche. Go Niners!
It's an empire, not a nation.